Berlin, den 2.4.1793. Sagen Sie, lieber Veit, ist es einem ordentlichen Menschen möglich, Berlins Pflaster sich für die Welt ausgeben zu lassen?
Dies abscheuliche, windige Klima.
Und kann ein Frauenzimmer dafür, wenn es auch ein Mensch ist?
Wenn meine Mutter gutmütig und hart genug gewesen wäre
und sie hätte nur ahnen können, wie ich würde, so hätte sie mich bei meinem ersten Schrei im riesigen Staub ersticken sollen. Ein ohnmächtiges Wesen, dem es für nichts gerechnet wird, nun so zu Hause zu sitzen.
Und dass Himmel und Erde, Menschen wieder sich hätte, wenn es weg wollte.
Und das Gedanken hat wie ein anderer Mensch. Und richtig zu Haus bleiben muss. Und das, wenn's Mouvements macht, die merklich sind, Vorwürfe aller Art verschlucken muss, die man ihm mit Raison macht.
Die Haupt- und Staatsmaxime, liebe Levin, der ich folge, ist außer den beiden Geboten Morde nicht und Stehle nicht, keine allgemeine Regel gelten zu lassen.
Helfen Sie mir, dass ich nicht dumm bleibe. Erst heute und gestern habe ich rasend werden wollen, dass ich nichts weiß. Ich möchte mich selbst, ganz wie ich da bin, ausbilden.
Liberal, auf Ihren Brief habe ich weiter nichts zu antworten, als was Friedrich II. Einmal zu Künstlern gesagt hat, die den Abschied von Ihnen forderten und sich über böse Zeiten beklagten. Wisst Ihr einen Ort, wo es besser ist? Nennt ihn mir. Ich will mitgehen. Was haben Sie mit David Veit vorgehabt? Der arme Junge. Wenn ich nicht in Berlin bin, so nimmt sich auch kein Mensch seiner an.
Reil, damit Sie mich kennen. Hörspielserie von Christine Nagel. Teil 2. Freundschaft als Prinzip.
Ach, der Werther ist doch ein schönes Buch. Und Dessau ist ein recht charmanter Ort. Man kann so ruhig in seiner Stube sitzen und ruhig oder unruhig Werthers Leiden lesen und denken, woran man will oder muss.
David Veit ist der Neffe von Rahls Freundin Dorothea Veit. Er hat zu Rahls Neid ein christliches Gymnasium besucht und studiert in Jena Medizin. Als ich ihm zum ersten Mal auf dem Berliner Schlossplatz begegnete,
trug ich einen weißen Strohhut auf meinen wehenden braunen Locken, gehalten mit einem unter dem Kinn gebundenen Gazetuch.
Wirklich, wenn ich dieses Buch nicht so oft und zu verschiedenen Zeiten so selten gelesen hätte, ich würde keinen Begriff von dem Ausdruck haben, das ist nicht auszuhalten. Aber es ist ihm recht wohl, dass er gestorben ist. Wer sich so sehr über die Inkonsequenz der Menschen grämen und ärgern kann, stirbt nicht früh genug, hat er doch Wörlitz nicht gesehen.
Von Werther weiß ich weiter nichts, als dass er vom Geheimrat ist.
Apropos.
Ich werde ihn lesen, sobald ich wieder
ein bisschen glücklich sein werde. Ich habe jetzt durch den Werther einsehen lernen, dass Goethe in seinen jüngeren Jahren den Tod, wenn auch nicht gefürchtet, doch gescheut hat.
Stehen Sie ja nie an, wenn Sie von einer Sache mir sprechen, immer ganz wahr zu sein.
Und diese Todesscheue ist dem Menschen auch wirklich natürlich.
Ich werde Sie sehr selten falsch beurteilen. Und gewiss immer gut.
Liberal, ich muss Ihnen von der französischen Oper in Rheinsberg auferzählen. Nein, noch habe ich sie mir nie so herzlich neben mir gewünscht als an den Abend. Denken Sie sich ein Theater? Niedlich verziert, aber noch wohl um die Hälfte kleiner als das Theater im Berliner Palais. Der Prinz und drei Damen saßen auf Stühlen, mitten im Parterre. Hinter ihnen auf Bänken sitzen die übrigen Zuschauer. Die meisten Einwohner sind Franzosen. Von der Kapelle oder sonst zum Hofstaat gehörig. Vor mir saßen zwei Damen, von der die eine der anderen von Berlin und vom Berliner Theater erzählte und gewaltig über beides loszog. Sie könnte gar nicht begreifen, warum Berlin so entsetzlich weitläufig wäre. Und sie unterstände sich, Berlin mit all seinen Gebäuden auf einen Platz zu stellen, der gerade ein halbmal so groß sei als der, worauf es jetzt steht. Ist das nicht lustig?
Kennen Sie den Weg von Dessau nach Wörlitz? Ich kann nur so viel sagen, dass ich nirgends eine Hauptterrasse, eine große Vereinigung mehrerer Hauptalleen gefunden habe. Der ganze Garten kommt mir wie eine Sammlung kleiner, niedlicher Gärtchen vor.
Über Wörlitz kann ich nichts anders denken. Sie glauben gar nicht, was ich für Satisfaktion habe, dass einmal meine Idee wieder die englischen Gärten laut wird.
Es sei nun die größte Satisfaktion, welche Menschen, die sich füreinander interessieren, haben können, wenn beide auf derselben Hauptterrasse zusammenkommen, von wo aus sich reizende Aussichten eröffnen und in der dunkelsten Ferne verlieren. Einen jeden reizt die eigene seinem Auge wohltuende Ferne. Man ist neugierig, man giert auseinander, aber mit größter Ruhe.
Schreiben Sie mir nur bald. Ich stehe sonst nicht aus.
Ich exakter Narre.
Wir werden noch oft weit genug auseinandergehen, liebe Rahel. Aber ich finde sie doch immer wieder. Wenn sie einmal lange genug in den Seitenalleen und Büschen des Witzes, der Laune, der Fantasie hereingewandert sind, so führt sie der Weg erst in ein kleines Labyrinth. Aber kommt man urplötzlich auf eine große, breite, prächtige Wiese, die Allee des Bon Sens,
die Allee des gesunden Menschenverstands,
auf die üppige Wiese der alles erwärmenden Einbildungskraft.
Weiser, weiser Veit.
Wie können Sie wünschen, dass ich in der breiten Allee wohne?
Hartiger Veit.
Wie können Sie glauben, dass ich es wage?
Spazieren geht nur ein armer Teufel ohne Wohnort. Ein ziemlich glücklicher Mensch, der wird im Schloss geboren, auf der Terrasse erzogen, dann reist er oder geht spazieren.
Die Allee ist ein Erschrecken.
Schrecken Sie nicht.
Abstraktum.
Geräumig, sicher, ohne Abgrund.
Aber weder Spaziergang noch Wohnort für Menschen.
Glauben Sie mir, Rahel, unsere Korrespondenz ist eine Nachbildung von Platos Republik. Eine Verfassung von der größten menschlichen Freiheit nach Gesetzen, welche machen, dass eines jeden Freiheit mit der anderen zusammen bestehen kann.
Sagen Sie mir, lieber Veit, was meinen Sie damit, dass Sie unseren Briefwechsel zur platonischen Republik vergleichen? Ich verstehe es total nicht. Meinen Sie es ganz simpel, weil er so ungeniert ist? Ich weiß, wie Ihnen solche Fragen tun, aber nicht verstehen geht gar nicht an.
Wenn ich Ihnen undeutlich bin, tut es mir immer nebenher leid, denn an der Sprache liegt es wohl nicht. Es muss an Undeutlichkeit meiner Ideen liegen.
Von Rheinsberg selbst werden Sie ja wohl schon vieles wissen. Die Menschen hier leben von und durch den Prinzen. Das ist gut berechnet, damit man für sein langes Leben bete. Aber es ekelt einem für diese sinnlose Macht und Reichtum. Sein Haus, sein Garten und alles, was er aus seinem Fenster übersehen kann, ist üppig und prächtig. Gehen Sie nur um ein Haus weiter, nur die Ecke herum. Und Sie finden kein ganzes Dach, keine reine Straße, kein ganz angezogenes Kind. Dürftigkeit und Elend allenthalben.
Morgen reise ich von hier ab. 8 Tage bleibe ich in Leipzig, da kann ich noch etwas von Ihnen hören. Meine Adresse in Göttingen ist Veit D.A.R.B. beim Goldschmied Gandl wohnhaft.
Verdammter Aristokrat, konnte ich mir nicht erwehren auszurufen. Es ward sehr lebendig in mir, wie ein ganzes Volk mit einem Male sich gegen die schwelgenden Tyrannen auflehnen kann. So eine Oper kostet mehr, als es kosten würde, ein eingefallenes Häuschen wieder aufbauen zu lassen. Ich dachte mir ganz Frankreich so. Und nun verstand ich die Franzosen.
Ich habe die Marchetti gestern kennengelernt.
Ich werde zu ihr gehen.
Sie hat mir vorgesungen.
Ist die einzige liebenswürdige Frau. Ich bin rasend.
Ich habe ihr auch die Kur gemacht.
Kurz, ich gehe hin.
Jedes Mouvement ist ein Reiz. Ein Zauber.
Ein Wahnwitz zum Lachen und zum Weinen.
Oh, wahrer Zauber.
Anerkannter, wirklicher.
Das heißt Passion. Das heißen Geschenke von den Göttern. Das heißt Musik. Das heißt Schönheit.
Das Notwendigste, das heißt das Uninteressanteste zuerst. Ich schicke Ihnen hiermit meine Adresse noch einmal. Nun, eine notwendige Entschuldigung und Nachricht. Ungeachtet der Entfernung von 40 Meilen, nach welcher man in höchstens 10 Tagen sollte Antwort haben können, dauert es dennoch vermutlich durch sächsische Saumseligkeit 14 bis 16 Tage. Ich hätte Ihren ersten Brief so wenig als diesen letzten einen Posttag unbeantwortet gelassen.
Glauben Sie, dass ich Ihnen immer weg so geschwind und so viel antworten werde? Ich nicht. Nichts bleibt. Also Sie wissen gar nicht, wann Sie wiederkommen? Freilich werden wir uns verändern. Ich gewiss. Und wenn nichts geschieht, so werde ich dreister, sicherer, fester und so Gott will, wohl impertinenter. Vielleicht lerne ich auch ein klein bisschen was. Ich lerne jetzt Englisch. Bald kann ich lesen. Die andere Woche fange ich Violine an. Und bin ich im Englischen auf einem grünen Zweig, so lerne ich Deutsch.
Es ist mir recht lieb, dass Sie fleißig werden. Wenn Sie am Deutschlernen halten, will ich Ihnen manches darüber sagen.
Mit Französisch fange ich von morgen an, mich diesen Winter selbst weiter zu placken. Nur keine Widerrede.
In Ihren Briefen stehen alle französischen Wörter, alle falsch geschrieben. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, mir diese Erscheinung zu erklären, und ich weiß nur 2 Ursachen. Erstens, Sie sind beim Lesen immer so sehr, so ganz alleine mit Gedanken und Ausdruck beschäftigt, dass Ihnen die Orthographie nicht einmal unwillkürlich geläufig wird. Zweitens, Sie haben ein beständiges Bestreben, sich alles, was Sie lesen und sehen und hören, ich gratuliere zur Marchetti im vollen Ernst, eigen zu machen.
Nun will ich Ihnen genau sagen, was ich von meinem unrichtigen Schreiben weiß. Ich mag mir wirklich noch so viel vornehmen, auf die Orthographie Acht zu geben. Und bringe ich es einmal beim Lesen dahin, so lese ich gar nicht, sondern sehe nur, wie die Worte geschrieben sind.
Heute soll ich eine hübsche Oberkameradstochter kennenlernen. Gehen Sie schon wieder aus? Das muss ich wirklich wissen. Adieu.
Iphigenie von Gluck ward gegeben. Die Aurore spielte die Iphigenie. Ich habe in meinem Leben nicht so einen Gesang gehört. Gemein, rau und schnarrend, wie eine Kinderfrau von der französischen Kolonie. Nicht die geringste Biegsamkeit, abscheulich. Und überhaupt ihr ganzer Anstand nicht auszuhalten. Alles, was Sie jemals von französischer Tragödienkarikatur gehört oder gelesen haben, ist keine Übertreibung. Das Närrische davon geht über alle Beschreibungen. Sie kennen die Aurore?
Aurora Bucet war die erste Kammersängerin des Prinzen Heinrich von Preußen.
Sie ist hübsch. Aber mein Gott, hat denn das Weib nie gelernt, dass Iphigenie doch einen etwas edlen, simplen Anstand haben muss als eine Bacchantin? Sie ist mir ganz so vorgekommen wie die betrunkene Poussard in der Königin von Frankreich ihren Kleidern am 10. August.
Die Vossische Zeitung hatte 3 Jahre nach der Französischen Revolution im Jahr 1792 berichtet, dass bei der Stürmung der königlichen Gärten in Paris, den Tuilerien, betrunkene Weiber die Kleider der Königin anzogen, taumelnd auf die Sofas hinfielen und aus silbernen Nachtgeschirren tranken.
Aber was muss die Iphigenie für eine Musik sein? So erbärmlich, wie sie auch da gehandhabt worden, so habe ich doch bei manchen Stellen wie ein Kind weinen müssen.
Die Demoiselle Mendel ist 16 Jahre alt, schön, weiß erstaunend viel, ist gar nicht stolz drauf, erstaunend lebhaft, übertrieben lustig, ohne allen Witz, mit Geschmack für Witz und ohne die Begierde, witzig sein zu wollen. Sie kann Nathan den Weisen nicht leiden, weil er ein Jude ist.
Gar kein Witz ist sehr schlimm. Und bei Geschmack an Witz mir völlig unbegreiflich. Und weil man doch nichts anders tun kann als Jude bleiben. Die blauen Augen der Demoiselle wären allein schon genug. Wenn ich an schöne Schwarze denke, so weiß ich auch, was sie machen können. Sie muss allerliebst sein. Sehen Sie, Sie haben gleich in der Zeit was Hübsches kennengelernt. Und ich nicht. Ich bedanke mich für die genaue Beschreibung. Wirklich, ich danke recht sehr. Wenn Sie was Interessantes sehen oder kennenlernen, muss ich's gleich wissen. Einer für beide und beide für einen ist nicht übel. Noch dazu in schlechten Zeiten.
Atmosphäre Zwiebelmark Weimar.
Goethe hat uns nicht 2 Minuten warten lassen. Wenn Sie meinen Onkel Salomon Veit kennen, so haben Sie die Ähnlichkeit der Figur. Aber Goethe ist doch noch größer und stärker. Das Gesicht ist voll mit ziemlich herabhängenden Backen. Es müsste denn wahr sein, was man in Weimar allgemein behauptet, dass er während seinem Aufenthalt in Italien merklich gealtert habe. Kleidung. Ein blauer Überrock mit gesponnenen Knöpfen, doppeltem Kragen, eine schmal gestreifte Weste von Manchester oder ähnlichem Zeuge und vermutlich Beinkleider, der Überrock bedeckte sie. Kalblederne, ordinäre Stiefel. Alles zusammengenommen kann er ein Minister, ein Kriegsrat, ein Geheimrat, allenfalls ein Amtmann sein. Nur kein Gelehrter und gewiss kein Virtuose.
Schreiben Sie mir, liebe gute Rahel. Gern, sehr gern will ich jede Ihrer trüben Stunden mit Ihnen teilen. Die Veit reist nun auch bald weg. Grüßen Sie mir unsere liebe, liebe Liebmann 1000-mal. Adieu, Ihre Jette Mendelssohn.
Sie war die jüngste Tochter von Moses Mendelssohn, schrieb Karl August Farnhagen. Schöne Bilder Seele hatte sich in dieser anlagenreichen Natur mit höchster Weltbildung vereinigt. Sie gaben einer äußerlich unscheinbaren Persönlichkeit eine edle, feine, ruhige und wohltuende Gegenwart.
Am vorigen Sonntag habe ich Lessings Leben durchgelesen. Herausgekommen Berlin bei Voss 1793. Der Herr von Brinkmann, dem ich mich ergebenst empfehle, muss es haben. Sie müssen es lesen.
Sie sagen mir, was ich lesen soll. Sie sorgen sogar, wer wohl für mich sorgen könnte. Aber Sie irren sehr, wenn Sie glauben, dass das Herr von Brinkmann sein könnte. So dienstfertig er auch durch sein Air von Lauffertigkeit aussehen mag, so ist er doch nur ein philosophischer Weltmann.
Das heißt nach meiner Art ein Mensch, der genug gedacht hat, um zu wissen, dass man artig, dienstfertig und gefällig sein muss.
Vielleicht versuchen Sie einmal diesen fleißigen Winter, ob Sie jetzt Geschmack für Heldengedichte haben und lassen sich die von Voss neu übersetzte Iliade oder Odyssee geben. Brauchen Sie nicht den Herrn von Brinkmann jetzt zu solchen Kommissionen?
Es kommt jetzt kein Mensch zu mir. Auch nicht Herr von Brinkmann. Den lasse ich von heute an vormittags nicht mehr ein. Da tue ich was. Auch gehe ich nicht selten zur Marchetti. Et imaginez, wie ich gestern mit ihr am hellen, lichten Sabbat in einem königlichen Wagen um 2:30 Uhr nach der Opernprobe gefahren. Es hat mich niemand gesehen. Ich hätt's und würd und werd es jedem abstreiten. Und der mir aus dem Wagen geholfen hätte. Mich dünkt, so kann und muss man's in meiner Lage machen. Sie haben mir auf 500.000 Sachen nicht geantwortet. Worauf Sie aber doch hätten antworten können, ich glaube es auch oder ich glaube es nicht.
Es geht nicht darum, gedankliche Resultate zu präsentieren, sondern das dialogische Verfahren selbst soll zur Darstellung kommen.
An Rael Levin in Berlin.
Freude Fränkel.
Strelitz, den 11. Dezember 1793.
Über Freude Fränkel schreibt Farnhagen, sie war zuerst an einen hässlichen, alten, reichen Juden Fränkel verheiratet worden, hat einen Sohn. Als dieser 2 Jahre ist, verlässt sie ihren Mann.
Papa versuchte gestern zum letzten Mal, mir alle Vorteile anzubieten, wenn ich mich nur nicht wollte scheiden lassen. Da ich aber allem widerstand, so sagte er endlich, nun, so magst du tun, was du willst. Nur fordere nicht, dass ich etwas dazu tun soll. Du kannst dich sogar taufen lassen und kuhn heiraten. Ich werde dich doch immer wie meine Tochter behandeln, wenn du mir gleich das Herz damit brichst.
Ich könnte den ganzen Tag dreist sitzen, durch eine Scheibe sehen und nicht eine Seele würde sagen, lernst du was oder hast du Vergnügen? Sich so eigentlich bekümmern um mich tut keiner. Sie brauchen mich nur manchmal und stören mich oft, wenn ich aus eigenem Trieb und Lust sitze und lese oder schreibe.
Schreiben Sie mir ja bald eines von den kleinen Zettelchen, die wir zusammen lesen können. Auch in einem Gespräch wie die unsrigen waren, wo Gedanken und Worte nicht hastig genug rollen konnten.
Ich habe auch einen sehr langen, an sich schönen Brief von Gens gehabt, der Ihre Meinung von ihm zu bestätigen scheint. Hierüber muss ich mit Ihnen sprechen. Betrügt er sich und mich, so habe ich nichts verloren.
1, 2, 3, 1.
Ich walze. Seit 5 Montagen haben wir eine Tanzstunde etabliert bei uns. Und glauben Sie, dass man den Verstand bei diesem unheilsamen Drehen behält? Die Wollust finde ich nur nicht drin. Ich bin eine der wütendsten und unermüdetsten Walzerinnen und habe es schon so weit gebracht, dass mich die Brüder loben.
Nein, eine solche glückliche Revolution zu erleben.
Ich, die ich nicht mehr gehen konnte und gelassenst die Hoffnung aufgegeben hatte, es wieder zu lernen, kann gehen wie als Kind und stundenlang tanzen.
Wegen des Tanzens also. Und wegen aller Feste, Opernproben, Konzerte und Bekanntschaften, die jetzt bei uns vorgehen,
habe ich Ihnen so lange nicht geschrieben.
Ihre Tanzstunde amüsiert mich. Wäre ich geschieden, ich käme mit meinem Bruder nach Berlin.
Wann schreibt man seinen
Freunden, wenn man etwas von, ihnen,
man etwas
will?
Von ihnen will? Wer sind unsere Freunde?
Die klügsten Menschen, die da wissen, was Freundschaft ist.
Was ist Freundschaft? Das, was sie sein kann.
Die Gabe anderer Persönlichkeit zu durchschauen. Die Tugend, sie zu respektieren und anzuerkennen wie die eigene. Das Glück, eine gefunden zu haben, deren Wesen und bloßes Dasein uns gefällig ist.
Und die wieder die Eigenschaften besitzt, unseren Freiheit zu entwickeln.
Ich bin wirklich in Verlegenheit mit mir. Ich suche hier, in kein Haus Entree zu bekommen, so leicht mir das auch wäre. Denn ich ennuiere mich im Voraus. Man amüsiert sich häufig mit Pfänderspielen. Ich bin der einzige Jude hier. Man entbehrt recht viel feinere Vergnügungen, wo gar keine Juden sind. Dass keine jüdischen Studenten hier sind, ist mir sehr angenehm.
Ich gratuliere Ihnen ordentlich, dass keine jüdischen Studenten in Jena sind. Übrigens gutiere ich, was Sie von der Nation sagten. Und man muss doch heraus.
Um über Ihren Charakter mit der Welt einig zu werden, muss ich einmal eine Abhandlung herausgeben. Und wenn diese gerät, bin ich gewiss ein Doktor der Philosophie.
Einig sollen Sie über meinen Charakter nicht werden. Aber Sie sollen sagen, ich tue Gutes. Und sollen sich das Schlechte beweisen lassen. Herr Doktor der Philosophie.
Ich lese Ihren Brief noch einmal. Gott, Was haben Sie mir für Wahrheiten gesagt? Wie war es möglich, einen so zu kennen? Nein, ich kann mich noch nicht entschließen, etwas zu sein. Sie haben recht.
Warum sind Sie nicht immer so gut, als Sie sein können? Weil Sie immer glauben, der Erdball möchte wohl noch ganz was anderes enthalten, was Sie finden können? Nun, so glauben Sie nur, viel besserem Behelf als feine, gutnaturte Menschen, die Fehler haben, uns manchmal annoyieren und nie ärgern wollen, finden Sie nicht. So einer seien Sie auch. Und was Sie noch weiter finden, fressen Sie auf und werden fett davon und stärken sich dran.
Ihr Brief ist mir eine wahre Gesellschaft. Ich habe mir auch Schokolade dazu machen lassen. Schreiben Sie mir, ob Sie darüber gelacht haben. Ich lache.
Hat man nicht Mühe, sich selbst oft zu finden? Und zu finden, was man will? Geben sich viele Menschen diese Mühe? Denn machen sie einen denn nicht von Jugend auf verrückt? Aber nehmen sie es, wie sie es wollen. Man kann sich nun einmal nicht darstellen. Nicht klug ist's doch allemal, wenn man's probiert. Und wenn man der Welt ein viel hässlicheres Bild und unvollendet von sich überlässt. Über die Schokolade habe ich so schrecklich gelacht, wie Sie sich's nur denken können.
Liebe Rahel, ich habe heute Abend eine große Empfindung gehabt. Ich habe mir gedacht, dass Sie meine Freundin sind und dass Goethe glaubt, es könnte etwas aus mir werden. Ich möchte mir in diesem Augenblick nichts vom Himmel erflehen als die Dauer der Energie, die mir dieses Gefühl gibt.
Ich glaube, ich gäbe mich so in keines Hände, wie Sie sich in die meinigen geben. Und es liegt an mir. Und ich habe gleich an meiner schönsten Seite einen großen Mangel. Die große Freundin nimmt nicht, gibt nur. Ein hässlicher Fleck, wenn's wahr ist.
Leben Sie recht wohl und lernen Sie mich nur recht kennen, dass ich Ihr wahrer und vielleicht Ihr einziger Freund bin. Doch vielleicht sind Sie glücklicher, als ich denke. Es ist ein großes Unglück für Sie, dass Goethe Sie nicht kennt. Wie würde er Sie lieben? Adieu, David Joseph Falk.
Sie unterschreiben immer Ihre drei Namen. Das ist hässlich. Ich weiß nicht, was Sie damit meinen. Vielleicht sind Sie glücklicher, als ich denke. Meinen Sie, vielleicht habe ich einen Freund? Ich brauche keinen. Zum Kontemplieren wäre mir ein solcher Mensch eine Seligkeit. Wie etwas Schönes. Gute Freunde, die mir treu sind, habe ich besser als irgendein Mensch. Die mich gar nicht verlassen können, weil ich sie trage und sie auch edler an mir hängen. Dass ich aber Goethe nicht kenne, ist wirklich niedlich. Denn wie viel hat der nicht schon umsonst gekannt, das weiß ich, das sehe ich aus jedem Gedicht. Und dafür hätte er mich doch lieben können. Niedlicher als alles aber ist, dass ich ein Mädchen bin. Und in meiner Situation ein Judenmädchen. Nun empfehle ich mich Ihnen ganz gehorsamst und nenne mich mit Erlaubnis Ihre Freundin.
Liberal. Ich war Sonntag bei der Flies, wie ich dir schon geschrieben habe. Aber ohne die Marchetti, denn die ließ absagen. Es war mir auch sehr lieb, denn ich habe mich ja ennuiert und haben mich ja die Mücken zerstochen. Denke dir, die Koch mitsamt ihrer Tochter, Wessely, er allein ist gar nichts. Aber mit der Koch zusammen waren sie ohne Übertreibung für mich eine Tortur.
Anfang Juni 1795 reiste Rahl in den mondänen Kurort Karlsbad, wo sie etwa 4 Wochen blieb, um anschließend weitere 3 Wochen in der weniger elitären hübschen Kleinstadt Teplitz in Böhmen zu verbringen. Alles, um ihre schwache Gesundheit zu stabilisieren. Der Hippokrates der Zeit, Dr. David Becher, hatte gerade die Walking Cures erfunden. Bis zu 40 Tassen Thermalwasser aus den unterschiedlich heißen Quellen trinken und dabei spazieren gehen, pro Tag. Keine leichte Anstrengung, da Karlsbad von dicht bewaldeten Bergen umgeben ist. Aber bis heute Grundlage der Therapie. Kleine Porzellantassen ermöglichten es, beim Gehen zu trinken. Ob Rahl diese Art von Kur bereits hinter sich hatte, als sie den folgenden Brief aus Teplitz schreibt?
An Gustav von Brinkmann in Berlin. Denken Sie sich, wie ich hier lebe. Um dieser Gräfin Pachter willen bin ich hier geblieben und um Luft, Gesundheit, um viele kleine Ursachen. Goethe sagt im Götz, jedes Ding hat ein paar Ursachen. Ich wohne aber nicht bei ihr, sondern neben ihr an, ganz allein mit einem Mädchen. Esse Mittag und Abend allein, kurz bin Wind und Wellen überlassen. Und komme mir doch nicht verlassener als zu Hause vor. So verlassen scheine ich mir immer. Ist es Glück? Ist es Unglück? Ich weiß es selbst nicht. Ich will's indessen für Glück halten, da man doch alle Tage unglücklich werden kann und weiß, es gibt kein Glück. Will lieber mich wieder gesund werden lassen und neue Ideen sammeln.
Die Karlsbader Kurliste verzeichnet am 2. Juli die Ankunft von Madame Mozart, Sängerin Wien.
Die Mozart ist also so interessant?
Maria Constanze Cecilia Josepha Johanna Aloysia Mozart. Von Mozart selbst auch gerne Stanzer genannt.
Ich habe mir immer von der Witwe Mozart eine ganz andere Idee gemacht. Denn gewöhnlich haben solche Genies Weiber, die sie nicht gutieren. Alles, was du mir von ihr schreibst, entzückt mich.
An Rahel Jena, den 5. Juni 1795. Indem ich dies schreibe, ist Goethe entweder schon in Karlsbad oder kömmt bald hin. Ich denke, sie kommen gewiss mit ihm zusammen, besonders da er ohne Zweifel begierig ist, die Unzelmann kennenzulernen.
Friederike Unzelmann gehörte früh schon zu Rahels Freundinnen. Alle kannten sie, alle bewunderten die gefeierte Schauspielerin, die seit 1788 an den Königlichen Schauspielen in Berlin engagiert war.
Ich musste mich Dienstag entschließen, nach Karlsbad zu gehen. Starkes Hüftweh einen Tag vorher. Goethe, der in 11 Jahren nicht in Karlsbad war, musste auch hinreisen. In diesen kleinen Bergeinschuss, wo ich gerade bin. Und die Welt ist so breit, so groß. Und das ist nicht Wunder? Das ist nicht Glück?
Einzige, welch einen Brief habe ich heute von dir erhalten? Also hast du doch Goethe kennengelernt.
Am 5. Juli 1795 verzeichnet die Karlsbader Kurliste die Ankunft von Goethe. Geheimer Rat aus Weimar, wohnhaft im grünen Papagei, auf der Wiese. Rahel ist schon in den folgenden Tagen mit der Unzelmann bei ihm eingeladen.
Ich sagte schon heute zu Jettchen, wenn ich dich immer so glücklich wüsste. Gesund wärst du als dann gewiss? Ich bin äußerst begierig auf deinen künftigen Brief und auf die Fortsetzung dieser Bekanntschaft. Lebe wohl und glücklich, deine Frattchen Liebmann. Freienwalde, den 16. Juli 1795.
Jena, den 3. September 1795. Den 2. Tag nach unserer Ankunft war Ball und Goethe kam mir entgegen mit den Worten: Nun, wie geht's Ihnen denn, lieber Herr Veit? Sie haben sich hierher gemacht, sehr recht, wo kommen Sie denn jetzt her und so weiter. Als ich ihm hierauf geantwortet hatte und ihm sagte, dass ich in Töplitz 8 Tage gewesen und hingereist wäre, um Sie zu sprechen, versetzte er: Ja, da haben Sie wohl recht getan. Es ist ein Mädchen von außerordentlichem Verstand, die immer denkt und von Empfindungen. Wo findet man das? Zu Horn hat er gesagt, sie hätten stärkere Empfindungen, als er je beobachtet hätte, und dabei die Kraft, sie in jedem Augenblick zu unterdrücken. Und noch mehr. Ich war nicht immer zugegen.
David Veits Freund Horn hat Rahel geschickt, was Goethe sagte. Ja, es ist ein liebevolles Mädchen. Sie ist stark in jeder ihrer Empfindungen und doch leicht in jeder Äußerung. Jenes gibt ihr eine hohe Bedeutung, dies macht sie angenehm. Jenes macht, dass wir an ihr die große Originalität bewundern und dies, dass diese Originalität liebenswürdig wird, dass sie uns gefällt. Kurz, sie ist, was ich eine schöne Seele nennen möchte.
Heraus in eure Schatten, rege Wipfel des alten, heilgen, dicht belaubten Haines. Wie in der Göttin stilles Heiligtum tret ich noch jetzt mit schauderndem Gefühl, als wenn ich sie zum ersten Mal beträte.
An David Veit und Horn in Jena, sie haben mich glücklich gemacht, meine Herren, mit Goethe.
Und es gewöhnt sich nicht mein Geist hierher.
Ich hofft es, ich verdient es nicht. Beinahe möchte ich sagen, ich fass es nicht. Nämlich, ich wundere mich so. Wieso kann er wissen, dass ich Empfindung habe? Niemandem habe ich mich in meinem Leben weniger in irgendeiner Art zeigen können als ihm. Doch er ist Goethe. Und was ihm scheint und er sagt, ist wahr. Ich sehe ihn schon einmal wieder, das andere Kurjahr. Wenn Sie ihn sehen, Horn, so grüßen Sie ihn von dem Menschen, der ihn immer angebetet, vergöttert hätte, auch wenn ihn niemand rühmte, verstände, bewunderte. Und wenn er sich wunderte, sagen Sie ihm, es wäre nicht Affektation, sondern Pflaumenweichheit. Überhaupt könnte ich nicht dafür, dass die anderen alles affektierten, was ich im Ernst meine. Hab ich recht?
Strelitz, den 3. Oktober 1795. Sagen Sie mir nur, wie ist es?
Liebste Levi, In größter Eile schreibe ich Ihnen, denn ich will soeben nach Potsdam reisen und dort spielen.
Verdient er, so wie jedes seiner Worte, von jedem denkenden, fühlenden Geschöpf im Herzen getragen zu werden?
Haben Sie doch die Güte und bringen mir 2 Töpfchen Schminke mit, so fein als möglich.
Wie ist er? Artig? Vernünftig? Kalt? Sinnlich? Schreiben Sie ihm. Ich muss alles wissen.
Es kann das Stück 4 bis 5 Reichstaler kosten. Und recht blassrot. Sie wissen ja, wie ich sie ungefähr brauche. Sobald ich von Potsdam komme, schreibe ich Ihnen mehr.
Einer auf dieser unermesslichen Erde wird doch so sein, wie wir ihn uns gedacht haben. Ist es nicht, so heißt der nur nicht Goethe.
Bis dahin behalten Sie lieb Ihre U.
Ich hoffe, dass mit dieser Reise ein neues Leben für Sie angefangen hat. Ihre Jette Mendelssohn.
Tagebuch vom 16. Dezember 1824. Unsere Freunde sind die Gleichgesinnten, die wir, wie uns selbst, müssen ehren können. Freunde sind Menschen, die voneinander überzeugt sind. Aber bald muss der eine, bald der andere alles leisten, ohne Kalkül anzustellen und je etwas dafür zu erhalten, noch zu erwarten, noch in sich zu fordern. Und so ist es auch in der Welt. Wir haben Freunde, denen wir leisten, und Freunde, die uns leisten. Gerade darin besteht die Freundschaft. In allen anderen Verhältnissen herrscht ja ein offenbarer Handel. Ein Freund kann nur ein verehrtes Wesen sein, von dem wir nichts verlangen. Was wäre er sonst?
Zur Freundschaft gehört nur ein Mensch. Der Freund, den Sie suchen, ist zwar in einer Person nicht möglich, aber in vielen vereinigt haben Sie ihn gefunden.
Und besuchen Sie sich fleißig in sich. Seien Sie versichert, dass ich immer, wie auch der Schein da wieder sein sollte, Ihre beste Freundin bin. Hören Sie nie andere Leute und Menschen über mich. Nur immer sich und mich. R.L. Wenn ich lang nicht antworte, bin ich gesund. Nur sehr in Verhältnisse getaucht. Adieu.
Die Menschen kennen sich einander nicht. Nur die Galeerensklaven kennen sich, die eng an eine Bank geschmiedet keuchen.
Wo keiner was zu fordern hat und keiner was zu verlieren hat. Die kennen sich.
Wo jeder sich für einen Schelm gibt und seinesgleichen auch für Schelm nimmt.
Doch wir verkennen nur die anderen höflich, damit sie wieder uns verkennen sollen.
Damit sie wieder uns verkennen sollen.
Denn ach, mich trennt das Meer von den Geliebten. Und an dem Ufer steh ich lange Tage, das Land der Griechen mit der Seele suchend. Und gegen meine Seufzer bringt die Welle nur dumpfe Töne brausend mir herüber.
Rahel, damit Sie mich kennen. Hörspielserie von Christine Nagel. Teil 2. Freundschaft als Prinzip. Mit Clara und Dagmar Manzel, Inka Löwendorf, Paul Henze, Peggy Bachmann, Lisa Hirdiner, Melina von Gagern, Linda Blümchen und vielen anderen. Akkordeon, Eva Zöllner. Komposition und Klavier, Dietrich Eichmann. Ton und Technik, Nikolaus Löwe. Dramaturgie, Juliane Schmidt. Regie, Christine Nagel. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2021.